NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Ja, diese Glockenschläge bekommen Sie die nächsten Jahre nur noch von Band oder als Audiodatei. Big Ben in London wird saniert. Die Glocke muss währenddessen stumm bleiben. Und genau dagegen gibt es Kritik. Wir haben gleich die Einzelheiten. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand in Sachen Doğan Akanli. Der deutsche Schriftsteller mit türkischen Wurzeln ist wieder frei, darf aber Spanien nicht verlassen. Dort war er festgenommen worden, offenbar auf Betreiben des türkischen Staatspräsidenten. Dazu haben wir Reaktionen aus Brüssel und einen Kommentar. Und wir fragen, was hat Emmanuel Macron bisher erreicht? Denn der französische Staatspräsident ist genau 100 Tage im Amt. Gleich kommt die Zwischenbilanz. Als erstes aber die Fahndung nach dem Attentäter von Barcelona. Nachdem sie diese Fahndung intensiviert und europaweit ausgedehnt hatte, hat die katalanische Polizei heute Nachmittag, wie es heißt, einen verdächtigen Mann erschossen, bei dem es sich möglicherweise um den Todesfahrer von Donnerstag handelt. Jedenfalls haben sich die Meldungen der letzten Minuten dahingehend verdichtet. Jens Borchers in Madrid, was genau stimmt denn?
Vor 4 Minuten ist die offizielle Bestätigung von der katalanischen Polizei gekommen. Der Mann, der dort erschossen wurde, ist Younes Abu Yaqub, der letzte Tatverdächtige, den man von einer 12-köpfigen Terrorzelle, die für die Anschläge von Barcelona und von Cambrils verantwortlich gemacht wird, noch übrig war. Der Mann wurde offensichtlich entdeckt, weil eine Anwohnerin aufgefallen war, etwa 50 Kilometer von Barcelona in Subirats entfernt, dass da ein Verdächtiger unterwegs war. Die hat sofort die Polizei alarmiert. Es gab einen riesen Polizeieinsatz. Was genau dort passiert ist, wissen wir momentan noch nicht im Detail, aber die Polizei hat bestätigt, dass der Mann erschossen worden ist.
Die Meldungen haben sich im Verlauf des späten Nachmittags überstürzt, teilweise auch widersprochen. Es war die Rede davon, er habe einen Sprengstoffgürtel getragen. Stimmt das?
Es ist mittlerweile bestätigt, dass dieser Sprengstoffgürtel eine Attrappe war. Das hatten wir ja schon in Cambrils erlebt, als bei einem Polizeieinsatz 5 Tatverdächtige erschossen worden waren. Auch die hatten ja Attrappen getragen. Das ist jetzt offensichtlich, das haben die katalanischen Sprengstoffexperten bestätigt, das ist offensichtlich jetzt bei Younes Abu Yaqub auch der Fall gewesen.
Die Polizei scheint ja sehr sicher zu sein, dass es wirklich der Attentäter war. Ist da noch ein Restzweifel?
Kann jetzt eigentlich nicht mehr sein. Wir hatten vor gut einer Stunde die ersten Meldungen, dass es da einen Polizeieinsatz gab. Die katalanischen Polizeikräfte sind sich, glaube ich, darüber im Klaren, dass sie jetzt eine definitive Aussage machen mussten. Und ich gehe mal davon aus, so wie sie bisher gearbeitet haben, dass sie da auch wirklich genau und sauber recherchiert haben.
Und was ist mit der dahinterstehenden Terrorzelle? Kann man sagen, dass die mittlerweile zerschlagen ist?
Stand jetzt ist, 6 Tatverdächtige sind bei Polizeieinsätzen erschossen worden. 4 weitere sind in Haft und 2 sind umgekommen, als es in dem Haus, in dem sie offensichtlich ja Sprengstoffanschläge vorbereiteten, am Tag vor dem Attentat von Barcelona eine riesige Explosion gegeben hatte, weil sie eben unsachgemäß mit Sprengstoff hantiert haben. Das heißt, alle 12, von denen die katalanische Polizei bisher immer gesprochen hat, sind damit ausgeschaltet.
Jens Borchers war das live für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Zu den Hintergründen der Terroranschläge gehört auch dies hier. Nach und nach wird deutlich, dass vor allem ein aus Marokko stammender Imam der Drahtzieher gewesen sein soll und dass dieser Imam enge Beziehungen in andere europäische Länder hatte, vor allem nach Belgien. Ralf Siener.
Anfang vergangenen Jahres reiste er nach Belgien. Imam Abdelbaki Essetti, der 40-Jährige, der im Verdacht steht, die Terrorzelle von Barcelona radikalisiert zu haben.
Dass er hier gekommen ist, beinahe als Tourist.
Als Tourist sei der gebürtige Marokkaner aus Spanien nach Belgien gereist, sagte Vilvordes Bürgermeister Hans Bonte dem belgischen Rundfunksender De Redactie.
2016, Januar 2016, tot Maart 2016.
Von Januar bis Ende März vergangenen Jahres hielt sich Imam Abdelbaki Kiesati nahe Brüssel auf, also vor und während der Anschläge auf den Flughafen und die Metro der belgischen Hauptstadt.
Hier vertuft in Diehem, in het Vilvoorde, in het Brusselse.
Und zwar in den Brüsseler Vororten Diehem und Vilvoorde. Nach Informationen des belgischen Rundfunksenders der Redaktie forderte die muslimische Gemeinde von Vilvoorde die belgische Polizei dazu auf, den Imam wegen dessen radikaler Äußerungen zu überwachen.
Es war trouwens die Muslimgemeinschaft von Vilvoorde selbst, die die Polizei vroeg, den Mann zu screenen.
Das sei lückenlos geschehen, betont Vilvoordes Bürgermeister Hans Bonte.
Bei unseren lokalen Polizeidiensten intensiv gescreent haben.
Die Überwachung sei ausgesprochen intensiv gewesen. Nach dem Brüssel-Attentat führten Experten der katalanischen und belgischen Polizei im April 2016 eine große Antiterroroperation durch, und zwar in Barcelona und den Vorstädten. Dabei wurden 9 Männer verhaftet. 4 von ihnen hatten nach Informationen der belgischen Tageszeitung Le Soir Kontakt zu den Drahtziehern des Brüssel-Attentats. 2 der Männer hielten sich während des Brüssel-Anschlags sogar in der belgischen Hauptstadt auf und kommunizierten per Handy mit den Attentätern. Die Königreiche Belgien und Spanien haben nach Einschätzung des Terrorexperten Alain Grignard von der Universität Lüttich eines gemeinsam: eine hohe Zahl terrorbereiter Zuwanderer aus Marokko. Viele der in Belgien lebenden Marokkaner unterhalten nach Grignards Untersuchungen enge Beziehungen zu ihren Landsleuten in Spanien. Sie reisen über Spanien nach Belgien ein und von Belgien über Spanien zu ihren Verwandten in Marokko. Es gebe eine regelrechte Terrorachse Marokko, Spanien, Belgien, sagte der Islam- und Terrorexperte Alain Grignard der belgischen Tageszeitung Le Soir.
Bericht aus Brüssel von Ralf Sina. Nun die Affäre Doğan Akanlı. Der deutsche Schriftsteller mit türkischen Wurzeln sitzt fest in Spanien. Auf Betreiben der Türkei war er dort festgenommen worden. Darüber ist oft berichtet worden in den letzten Tagen. Zwar ist er mittlerweile auf freiem Fuß, aber er darf das Land vorläufig nicht verlassen. Beobachter sprechen vom langen Arm Erdogans, der sich bemerkbar gemacht hat, diesmal via Interpol. Den türkischen Staatspräsidenten stören offenbar kritische Texte Akanlis, etwa über den Völkermord an Armeniern vor 100 Jahren. Am Wochenende gab es viele Kommentare zu der Affäre in Berlin, heute auch in Brüssel bei der EU. Simone Thielmann.
Was, wenn Regierungen, die Polizeibehörde Interpol für ihre eigenen Zwecke einspannen? Ein Sprecher der EU-Kommission hat dazu beim mittäglichen Pressebriefing eine klare Haltung.
We believe that international bodies such as Interpol should not be abused for trying to arrest writers who disagree with a given.
Wir glauben, dass internationale Einrichtungen wie Interpol nicht dazu missbraucht werden sollten, um regierungskritische Schriftsteller zu verhaften. Ganz ähnlich hatte sich vorher bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel im Fall Doğan Akanlı geäußert. Der deutsche Schriftsteller mit türkischen Wurzeln war am Samstag im Spanienurlaub festgenommen worden, weil eine offizielle Notiz über ihn bei Interpol vorlag. Urheber: die Türkei. Zurzeit sitzt der Schriftsteller zwar nicht im Gefängnis, aber in Spanien fest. Die Türkei könnte nun einen Auslieferungsantrag stellen. Dass die spanischen Behörden darauf eingehen würden, hält man in Brüssel allerdings für eher unwahrscheinlich.
The European Commission has full confidence.
Die EU-Kommission habe vollstes Vertrauen in die spanische Justiz, sagte der Sprecher weiter. Schließlich sei die Rechtsstaatlichkeit einer der Pfeiler, auf denen die EU aufgebaut ist. Gleichzeitig wächst der Druck auf die Europäische Union, ihr Verhältnis zur Türkei ganz grundsätzlich zu überdenken. Erdogans Arm dürfe nicht bis in die EU reichen, meinte etwa SPD-Kanzlerkandidat und ehemaliger EU-Parlamentspräsident Martin Schulz.
Ich bin fest davon überzeugt, dass es keinen Sinn macht, in der aktuellen Situation mit der Türkei noch weiter über die Zollunion zu verhandeln. Das, was Herr Erdogan macht, ist eine systemische Grenzüberschreitung. In jeder Woche wird getestet, wie weit man gehen kann.
Schulz und auch andere Politiker fordern eine klare europäische Antwort auf die jüngsten Ereignisse, wie den Fall Akanlı sowie Präsident Erdogans Empfehlung für den deutschen Wahlkampf in der vergangenen Woche. Zu dieser klaren Antwort konnte sich die EU-Kommission bisher nicht durchringen. Es bleibt dabei, die EU will, wenn auch im kritischen Gespräch bleiben. Perspektivisch über eine mögliche EU-Mitgliedschaft der Türkei, ganz praktisch über eine Zollunion, die den Handel vereinfachen soll. EU-Kommissionspräsident Juncker sieht das auch als ein Zeichen an all die, die in der Türkei weiter für die Menschenrechte kämpfen.
Es geht hier nicht nur um Erdogan und die türkische Regierung und um die Mehrheit im türkischen Parlament. Es geht ja auch hier um sehr konkrete Menschen mit ihren Hoffnungen, mit ihren Wünschen.
So Juncker noch Anfang des Monats in einem Interview mit der ARD. An dieser Haltung hat sich auch nach dem Fall Doğan Akanlı nichts geändert. Im Dialog zu bleiben sei immer noch besser, als die Beziehungen abzubrechen, betonte Junkers Sprecher auf Nachfrage in Brüssel.
Europäische Reaktionen auf die Affäre Akanlı zusammengefasst von Simone Thielmann. Ja, diese Festnahme von Akanlı wird heute breit diskutiert in Deutschland in den Medien. Die Bild-Zeitung zum Beispiel fragt auf Seite 1, ist niemand mehr vor Erdogan sicher? Und die Neue Westfälische aus Bielefeld zum Beispiel titelt, Streit zwischen Deutschland und der Türkei spitzt sich zu. Ja, so ähnlich sieht das auch Christina Nagel. Hier ist ihr Kommentar.
Tut endlich was, haut mit der Faust auf den Tisch und ballt sie nicht nur wie bisher in der Tasche. Ja, auch ich würde mir das von der Bundesregierung wünschen, bei allem Verständnis für regierungspolitisches Handeln, Vernunft und Diplomatie. Es ist einfach unerträglich zuzusehen, wie sich der türkische Präsident gebärdet, wie er längst nicht mehr nur verbal um sich schlägt, wie er beschimpft, hetzt und spaltet, jeden zum Feind erklärt und verfolgen lässt, der an ihm und seinem Machtstreben Kritik übt. In einer Maßlosigkeit, die fassungslos macht und die, wie es sich jetzt zeigt, grenzenlos ist. Es geht nicht darum, blindwütig zurückzuschlagen, die Kontakte zur und in die Türkei in Bausch und Bogen abzubrechen, ohne Rücksicht auf die tiefen Beziehungen, die unabhängig von Erdogan bestehen, ohne Rücksicht auch auf die Erdogan-Kritiker in der Türkei und die politischen Gefangenen, die man sonst ihrem Schicksal überließe. Aber es muss nach diesem Wochenende, nach der Einmischung Erdogans in den deutschen Wahlkampf, der Instrumentalisierung Interpols, der Verhaftung eines deutschen Erdogan-Kritikers in Spanien, mehr kommen als das übliche scharf kritisieren, sich verbitten, fordern. Es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung ihrer Ankündigung, die Türkei-Politik neu auszurichten, weitere Taten folgen lässt. Bislang hat es die Bundesregierung bei einer Verschärfung der Reisehinweise belassen. Über weitere Maßnahmen, Bürgschaften auf den Prüfstand zu stellen, Wirtschaftshilfen zu erschweren, wurde nur laut nachgedacht. Schon die Ankündigung führte aber dazu, dass die türkische Führung eine Terrorliste, auf der deutsche Unternehmen standen, zurückzog. Hier könnte die Bundesregierung nun ansetzen und müsste es meiner Ansicht nach auch, um glaubwürdig zu bleiben. Auch auf EU-Ebene sollte sich etwas bewegen. Außenminister Gabriel kann sich keine weiteren Verhandlungen der EU mit der Türkei über eine Zollunion vorstellen. Hier gäbe es also Spielraum. Ein wichtiges Zeichen der EU an Ankara wäre es aber auch, wenn sich die Europäer auf ein einheitliches Vorgehen mit Interpol-Fahndungsmeldungen aus der Türkei verständigen würden. Deutschland prüft diese seit den Verhaftungswellen nach dem Putschversuch nach eigenen Angaben sehr genau, um auszuschließen, dass eine Fahndung oder Festnahme politische Gründe hat. Das sollten auch andere EU-Länder tun und auch Interpol selbst gemäß den eigenen Statuten. Es gibt genügend vorhandene Mittel und Wege, um dem türkischen Präsidenten und seinem Machtapparat Grenzen aufzuzeigen, ohne gleich die politische Vernunft über Bord zu werfen. Die Bundesregierung sollte sich nicht von Emotionen leiten lassen. Sie kann trotzdem etwas tun.
Die Meinung von Christina Nagel im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt nach Paris. Nach 100 Tagen zeigen sich ja nicht nur neue Autos mit ersten Lackschäden. So ähnlich ist es auch mit neuen Regierungen und Staatsoberhäuptern. Vor allem, wenn sie auf einer riesen Woge der Begeisterung begonnen haben. Und damit sind wir denn bei Emmanuel Macron. Er ist 100 Tage im Amt, hat eine dicke Parlamentsmehrheit und es sind noch Sommerferien im Land. Da kann also niemand eindrucksvolle Gegendemonstrationen organisieren, keine Gewerkschaften, keine anderen Verbände, weil mehr als das halbe Land am Strand liegt. Theoretisch reicht das also für 1A-Noten. Die Popularität des französischen Staatspräsidenten hat aber trotzdem gelitten, berichtet Barbara Kostolnik.
Im französischen Fernsehen ist man sich einig.
Was man wissen muss, ist, dass Emmanuel Macron ein Präsident ist, der schnell gehen will.
Emmanuel Macron ist ein Präsident, der aufs Tempo drückt, erklärt die Politikredakteurin Dorothée Lachaud ihren Zuschauern bei France 3. Und in der Tat sind die ersten 100 Tage des Präsidenten durchaus nicht von zögerlichem Sondieren geprägt. Von Beginn seiner Amtszeit an hat er sich die Dossiers vorgenommen, die für ihn erste Priorität hatten. So hat er zum Beispiel im Juni die bereits existierenden Antiterrormaßnahmen verstärkt. Das erste Versprechen, den Franzosen mehr Sicherheit zu geben oder zumindest das Gefühl, mehr für die Sicherheit zu tun. Am 6. Juli wird der Ausnahmezustand ein weiteres 6. Mal verlängert, ein letztes Mal. So will es der Präsident.
Je rétablirai les libertés des Français en levant l'état d'urgence à l'automne.
Ich werde den Franzosen ihre Freiheiten wiedergeben, indem ich den Ausnahmezustand im Herbst aufhebe. Doch die ersten 100 Tage sind für den Präsidenten alles andere als ein Spaziergang. Sein sorgsam austariertes Kabinett bricht auseinander. Bereits nach wenigen Tagen muss er 4 wichtige Minister und Ministerinnen austauschen, allesamt Schwergewichte, Justiz, Verteidigung, Inneres. Eigentlich ist Macrons Premierminister für diese Kabinettsumbildung zuständig, aber natürlich macht Édouard Philippe nichts ohne den Segen des Präsidenten. Philippe ist für die Niederungen der französischen Innenpolitik zuständig. Außenpolitisch und auf internationalem Parkett glänzt Emmanuel Macron.
Merci beaucoup.
Danke, dass Sie da sind, werte Kanzlerin, liebe Angela. Und zu Donald Trump.
Merci encore, cher Donald, d'être là.
Doch allzu lange hält der Glanz nicht an. Die Franzosen werden ungeduldig, sie verlangen Aktion. Und bekommen Aktionen. Das Gesetz zur Moralisierung des politischen Lebens. Angekündigt im Wahlkampf, Versprechen gehalten. Langsam dämmert den Franzosen, mit Emmanuel Macron haben sie einen Sparkommissar gewählt. Auch das mit Ansage. Macrons Regierung kürzt unter anderem das Wohngeld für Geringverdienende um 5 Euro pro Monat. Eine problematische Maßnahme für die Politikredakteurin Dorothée Lachaud. Diese Kürzung hat zu einem wahren Aufruhr geführt. Im Streit um den eingedampften Haushalt des Armeeministeriums tritt der Generalstabschef Pierre de Villiers zurück. Macron hatte den beliebten Militär öffentlich zurechtgewiesen, nachdem dieser ihn scharf kritisiert hatte. Ich bin Ihr Chef, ich halte meine Versprechen und ich verbitte mir in diesem Zusammenhang jeglichen Druck und jeglichen Kommentar. Der Chef hat weitere Reformen angepackt, darunter die heikle Reform des Arbeitsrechts. In Gesprächsrunden werden Arbeitgeber und Gewerkschaften systematisch eingebunden. Im September wird man mehr wissen. Die Mission Macrons für Frankreich ist klar. Ich will, dass die tiefgreifenden Transformationen, die unser Land so dringend braucht, binnen eines Jahres vollendet sind und dass wir bloß keine halben Sachen machen. Der Präsident ist Realist und Pragmatiker. In einem Zeitungsinterview erklärte er, mit einer 100-Tage-Bilanz könne er wenig anfangen. Allerdings müsse man da die Grundlage für nachhaltige Reformen legen. Nichts anderes macht dieser Präsident, der aufs Tempo drückt.
Informationen von Barbara Kostolnik aus Paris. In München sitzt ein ehemaliger Audi-Ingenieur in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, maßgeblich am Dieselbetrug des Konzerns beteiligt gewesen zu sein. Und dieser Mann ist offensichtlich zunehmend verzweifelt und packt nun umfassend aus. Das berichten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung. Auf 28 Seiten Papier hat der Mann jetzt dargelegt, was Audi-Vorstände aus seiner Sicht seit Jahren vom Dieselbetrug sehr wohl wussten. Und wenn das stimmt, dann kann es eng werden für die Audi-Führung und auch für die von Volkswagen. Peter Hornung mit Einzelheiten.
Es geht um Sitzungen, Vorträge und E-Mails. Auf 28 Seiten hat Giovanni P. offengelegt, was seine Chefs seinen Angaben zufolge von Abgasproblemen und Softwaremanipulationen wussten. Eine Liste mit 44 Vorgängen von März 2006 bis Juli 2014, die NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Das Thema: die Probleme mit den Zusatztanks mit der Harnstofflösung AdBlue, die Abgase von Stickoxiden reinigen soll. Ein Name, der dabei schon früh auftaucht, ist der von Martin Winterkorn, bis 2007 Audi-Chef, danach Vorstandsvorsitzender des gesamten VW-Konzerns. Als solcher hatte er sich im September 2015 als Aufklärer präsentiert.
Die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Aber wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären.
Glaubt man Giovanni P., dann sei Winterkorn schon im Oktober 2006 klar gewesen, dass die AdBlue-Tanks für eine effektive Abgasreinigung zu klein waren. Die Tanks hätten in Europa generell nicht und in den USA nicht in allen Fällen ausgereicht, steht schon auf Seite 2 der Chronologie. Die zu kleinen Tanks aber erforderten zwangsläufig eine Lösung. Das AdBlue wurde sparsamer dosiert, die Abgasreinigung damit reduziert. Das aber war illegal. Auch der von Rupert Stadler, Winterkorns Nachfolger als Audi-Chef, geleitete Vorstand, habe das Problem gekannt, dass die Abgasreinigung nicht richtig funktionierte und die strengen Grenzwerte in den USA nicht eingehalten werden konnten. Wie Winterkorn auch, hat Stadler immer wieder erklärt, er habe von Manipulation nichts gewusst. Noch in diesem Frühjahr sagte er:
Wir Audianer treten mit aller Entschlossenheit dafür ein, dass so etwas wie die Dieselaffäre bei uns nie wieder passiert. Und deshalb schreiben wir uns auf die Fahnen, dass wir Vertrauen bei den Behörden und den Kunden zurückgewinnen und auf eine solide Grundlage stellen, dass Recht und Moral oberster Maßstab unseres Handels sind und dass wir für Transparenz, Ehrlichkeit und für Verlässlichkeit stehen.
Giovanni P.'s Liste spricht eine andere Sprache. Demnach sei Stadler wiederholt über das AdBlue-Problem informiert worden, so in den Jahren 2010 und 2012. Und auch weitere Führungskräfte bei VW und Audi sollen Bescheid gewusst haben. Die Aussagen von P. würden derzeit geprüft, so die Münchner Staatsanwaltschaft. Ihm selbst wird die Teilnahme am Dieselbetrug vorgeworfen. Unklar ist, ob die neuen Vorwürfe tatsächlich reichen, um gegen Winterkorn, Stadler und Co. zu ermitteln. Möglich wäre auch ein Bußgeld gegen die Vorstandsmitglieder, sofern sie ihre Amtspflichten verletzt hätten. Das wiederum könnte zu Schadensersatzforderungen von Audi führen. Ein solches Bußgeldverfahren gegen den Vorstand läuft zwar bereits, es richtet sich aber bislang noch gegen keinen Manager namentlich. Von Volkswagen gibt es zu den Aussagen keinen Kommentar. Wie zuletzt fast immer verweist der Konzern auf die laufenden Ermittlungen.
Peter Hornung bleibt aber an diesem Thema dran, auf jeden Fall. Unter anderem für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. An Spannungen mangelt es nicht auf der koreanischen Halbinsel. Seit über einem halben Jahrhundert ist das so. Trotzdem beginnen Südkorea und die USA immer wieder gemeinsame Militärmanöver. Heute ist das erst der Fall. Diese Übung, und das ist neu, findet größtenteils nicht in der realen Welt statt. Es geht da vor allem um computersimulierte Kriegsstrategien. Aber in der momentanen Lage bestärken derlei Manöver Nordkorea vermutlich in seiner feindseligen Haltung gegenüber Südkorea und den Vereinigten Staaten. Katrin Erdmann mit Beobachtungen aus Seoul.
Bis Ende August werden in ganz Südkorea 50.000 eigene Soldaten und bis zu 17.500 amerikanische einen Angriff aus dem Norden simulieren. Und zwar nicht auf dem Feld, sondern am Computer. Die Militärübung gibt es seit Jahrzehnten zweimal im Jahr, einmal im Frühling und einmal im Herbst. Und seit es sie gibt, protestiert Nordkorea dagegen. Auch dieses Mal hieß es bereits im Vorfeld, man solle kein Öl ins Feuer gießen. Der südkoreanische Präsident Moon reagiert darauf jedoch gelassen. Es ist überhaupt nicht unsere Absicht, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel anzuheizen. Diese Übungen gibt es jedes Jahr und sie sind defensiver Natur. Nordkorea sollte das Manöver nicht als Vorwand missbrauchen, um die Situation zu verschlechtern. In der jüngeren Vergangenheit hatte die Diktatur häufig mit Raketen oder sogar Atombombentests auf die Manöver reagiert. Auch dieses Mal schließen Beobachter eine solche Reaktion von Machthaber Kim Jong-un nicht aus. Doch das wäre dann genau die falsche Reaktion, sagte Südkoreas Präsident Moon. Stattdessen sollte Nordkorea klar sein, was das für ein Teufelskreis ist. Seine dauernden Provokationen machen das gemeinsame Manöver zwischen dem Süden und den USA ja erst nötig. Südkoreas Präsident Moon hatte sich nach den Verbalattacken zwischen US-Präsident Trump und Nordkorea vor anderthalb Wochen immer wieder für eine friedliche Lösung und eine erneute Rückkehr an den Verhandlungstisch ausgesprochen.
Es führt kein Weg daran vorbei. Es wird dunkel in den Vereinigten Staaten in den nächsten Minuten. Nein, nicht wegen Donald Trump, sondern wegen einer Sonnenfinsternis. In einem ganz breiten Streifen von Küste zu Küste, von Nordwest nach Südost wird sie zu sehen sein. Am besten allerdings im 30.000 Einwohnerort Hopkinsville im Bundesstaat Kentucky. Diese Kleinstadt, die macht seit Monaten Reklame für das Event Totale Sonnenfinsternis. Und tausende Touristen sind schon angereist. Unter ihnen der Kollege Mark Hoffmann. Der hat sich ein bisschen umgeschaut in Hopkinsville.
Die Hauptstraße ist zu einer Partymeile umfunktioniert. Viele Einheimische freuen sich auf die Gäste aus aller Welt und hoffen auf ein gutes Geschäft mit den Sonnentouristen.
These magnets double as bottle openers.
Vicky hat Kühlschrankmagneten im Angebot, mit denen man gleichzeitig Bierflaschen öffnen kann. Natürlich mit Sonnenfinsternis-Logo. Außerdem im gleichen Design Ohrringe für die Frau.
Also the earrings. Women really love the earrings.
Der Verkaufsschlager sind allerdings T-Shirts. Auch Gary aus New Jersey trägt so eins. Er hat auf diesen Tag lange gewartet. Vor mehr als 2 Jahren saßen wir in einem Restaurant und haben davon gehört. Dann haben wir nachgeschaut, wo genau diese Sonnenfinsternis ist. In Hopkinsville, in Kentucky. Wir haben dann vor einem Jahr das Hotel gebucht. Es sind nur $120 pro Nacht. Wirklich ein Schnäppchen. Andere bezahlen $500 und mehr. Hotels sind seit Wochen restlos ausgebucht. Viele Gäste haben daher ihr Zelt außerhalb der Stadt aufgeschlagen, ganz nah am Ground Zero, so bezeichnet die NASA-Wissenschaftlerin Renee Weber einen unscheinbaren, weitläufigen Acker. Wenn der Schatten zuerst an der Westküste in Oregon einfällt, dann ist er länglich, ellipsenförmig. Der Schatten wird immer runder, umso näher er zu uns in Kentucky kommt. Und exakt hier wird er perfekt rund sein, wenn Sonne, Mond und Erde exakt auf einer Linie liegen. Zurück im Zentrum von Hopkinsville, bei Farrell's Hamburger, ist die Hölle los. Die Damen am Grill kommen mit dem Fleischbraten nicht mehr hinterher. Lächerlich, verrückt ist das, findet Marilyn. Farrell's Hamburger ist eine Institution in Hopkinsville, aber das hat sie noch nicht erlebt, sagt sie. Zu viele Leute. Der Imbiss ist in diesen Tagen rund um die Uhr geöffnet. Im Sonderangebot ist ein spezieller Sonnenfinsternis-Burger. Ein doppelter Cheeseburger mit viel Speck und einem Ei. Eine Brauerei bietet ein spezielles Finsternisbier an. Eine Bäckerei hat Mondmuffins kreiert. Die Menschen von Hopkinsville haben sich auf diesen Sonnenfinsterniswahnsinn gründlich vorbereitet.
Die totale Sonnenfinsternis in Hopkinsville in Kentucky. In diesen Minuten fängt alles an und der tiefste Punkt, der dunkelste Punkt ist dann ungefähr um 20.30 Uhr deutscher Zeit. Jetzt der große Benjamin, besser bekannt als Big Ben. Sein Glockenschlag steht für London, für die Themse, für Großbritannien wie kaum etwas sonst. Aber mit der charakteristischen Tonfolge ist es jetzt erstmal vorbei. Seit heute Mittag 12 Uhr. Der dazugehörige Elizabeth Tower muss nämlich gründlich renoviert werden und das soll 4 Jahre dauern. Grund genug für viele Londoner, sich aufzuregen, hat Stephanie Pieper festgestellt. Obacht bitte, es wird laut.
Als der kleine Zeiger und der große Zeiger heute Mittag auf allen 4 Uhren des Elizabeth Tower die 12 erreichen, wird es still auf dem Parliament Square. Die dort versammelten Londoner und Touristen wollen hören, wie Big Ben zum letzten Mal für lange Zeit schlägt. Danach gibt's spontanen Applaus. Seit beinahe 160 Jahren ertönt diese 13,7 Tonnen schwere Glocke stets zur vollen Stunde, fast ohne Unterbrechung. Auch wenn London natürlich mehr zu bieten hat als nur Big Ben, Susan, die mit ihrem Mann aus Washington zu Besuch ist, wird diesen Klang vermissen.
There's more to see here than just the bongs of Big Ben, but it will be missed.
In den Turm werden nun ein Aufzug, eine Teeküche und eine Toilette eingebaut. Und der ohrenbetäubende Lärm der Glocke ist den Bauarbeitern und Handwerkern dabei nicht zuzumuten. Dass diese Arbeiten jedoch 4 Jahre bis 2021 dauern und dass Big Ben während dieser Zeit nur ganz selten erklingt, findet der Tory-Abgeordnete Peter Bone unmöglich.
I just do not think it takes 4 years to do urgent works. And you should not be silencing the chimes of Big Ben for that period.
Auch Bone, übrigens einer der Brexit-Vorkämpfer, lauschte heute dem vorerst letzten Glockenschlag der Great Bell. Dass er und die anderen Parlamentarier darauf von nun an verzichten müssen, ist fast symbolisch. Tickt doch in den Austrittsverhandlungen mit der EU die Uhr. Vielleicht ist der zuständige Brexit-Minister David Davis genau deshalb ebenfalls erzürnt über das lange Verstummen von Big Ben.
Oh, I think it's mad. Just get on with it, you know? Just get on, just do it.
Davis' Appell kommt in die Gänge, erledigt den Job schneller. Es scheint, als wollten zumindest einige britische Politiker wie beim Brexit das Beste aus beiden Welten. Big Ben soll renoviert und die Arbeiter dabei geschützt werden. Aber den Preis dafür wollen sie nicht bezahlen. In diesen Chor stimmte sogar Premierministerin Theresa May höchstpersönlich ein.
Of course we want to ensure people's safety at work, but it
can't be right for Big Ben to be silent for 4 years.
Das Parlament will nun noch mal prüfen, was zu machen ist. Immerhin, eine der 4 Uhren am Elizabeth Tower bleibt auch während der Bauarbeiten in Betrieb, wird den Abgeordneten also anzeigen, was die Stunde geschlagen hat. Die nächste Parlamentswahl soll passenderweise, wenn alles nach Plan läuft, erst 2022, nach dem Ende der Bauarbeiten stattfinden. Denn was wäre die 22-Uhr-Prognose der BBC ohne das Glockengeläut?
And what we're saying is, the Conservatives are the largest party.
Ganz bestimmt werden aber ein paar Brexiteers fordern, Big Ben auch dann schlagen zu lassen, wenn um Mitternacht der 29. März 2019 beginnt. Der Tag, an dem Großbritannien die EU verlässt.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.